HR Info. Kulturlust.
Sie kommen von Norden und von Osten. Sie kommen von den Küsten Venezuelas und aus den weiten Ebenen Perus. Auf den großen Strömen folgen sie denjenigen, die vor ihnen diesen Weg gegangen sind. So beginnt der Roman Stromland von Florian Wacker. Und dieser Strom, das ist der Amazonasfluss in Südamerika.
Je länger ich mich mit diesem Thema Fluss beschäftigt habe, wurde es dann klar, dass es in Südamerika spielt. Also durch die Filme von Werner Herzog, durch Fitzcarraldo, Aguirre, der Zorn Gottes, aber auch zum Beispiel Apokalypse Now, die da gewisse Inspirationen für waren, wurde relativ schnell deutlich, das muss in Südamerika spielen, auf diesem großen Strom Amazonas, der auch diese Atmosphäre bietet, also diese Hitze, dieses Undurchdringliche, das für den Roman ja auch ein entscheidendes Element ist.
Florian Wacker hat in dieser Woche den renommierten Robert-Gernhardt-Preis des Landes Hessen bekommen. Wir sprechen mit dem Frankfurter Autor über diesen Preis und über seinen Roman Stromland, in dem es um den Amazonas, den Dschungel und die Suche nach einem Sinn im Leben geht. Außerdem in dieser Sendung der Filmcheck. Heute Kindeswohl und der Kulturtipp. Wir schicken Sie heute in eine Ausstellung im Museum der Weltkulturen Frankfurt. Die Kulturlust in HR Info. Mein Name ist Pablo Diaz. Wie viel Fördergeld hat das Land Hessen für ein bestimmtes Filmprojekt vergeben oder für ein Filmfestival? Welche Unterstützung haben regionale Theater bekommen? Antworten auf diese Fragen gibt der Kulturatlas Hessen, ein umfangreicher Wälzer mit mehr als 200 Seiten. Er verzeichnet genau, wie viel Geld in welche Teile des Kulturbetriebes geflossen ist, aufgeschlüsselt nach Regionen und kulturellen Bereichen. Jedes noch so kleine Projekt ist aufgeführt. Eine große Bestandsaufnahme. Doch verteilt das Land das Geld auch richtig? Um Kulturschaffende und Kulturinteressierte hierzu zu befragen, läuft aktuell eine Umfrage des Kultusministeriums. Das große Ziel am Ende ist ein Masterplan Kultur. Andrea Bonhagen mit Details.
Geblendet blinzelte er ins morgendliche Sonnenlicht und bekam Lust, sich an den Straßenrand zu setzen.
Oper, Schauspiel, Film, Lesungen, Kunstprojekte, Konzerte, Ausstellungen und. Die Kultur in Hessen ist vielfältig, das belegt der Kulturatlas. Doch geht man in ein kleines Museum auf dem Land oder in den Vororten, wird viel ehrenamtlich gemacht. Das Geld fehlt an jeder Ecke und dann sieht es manchmal nicht so richtig gut oder sogar richtig verstaubt aus. So erzählt Rolf Luhn vom Museumsverband Hessen.
Wir müssen auch etwas tun, um die Museen zu ertüchtigen. Und da haben wir viel zu tun, weil wir vor allen Dingen auch es ja mit einer Generation zu tun haben, die medientechnisch hochgerüstet ist und die manchmal Museen begegnen, wo sie das Gefühl haben, sie sind zurück in die Steinzeit versetzt. Das kann es nicht sein.
Der Kulturatlas hat ein Problem. Er bildet die Daten und Projekte von 2015 ab. Doch seitdem hat sich schon etwas verändert. Zum Beispiel mehr Förderung für private Museen. Luhn lobt zum Beispiel die Landesunterstützung für das neue Nordhessische Museum in Fritzlar. In den Räumen von zwei Fachwerkhäusern sollen dort zum Beispiel das Skelett eines Steppenelefanten aus der Altsteinzeit und ein fränkisches Kriegergrab neu präsentiert werden. Luhn erzählt auch von einem neuen Sonderförderungsprogramm. Dabei wird inventarisiert, aber nicht nur nach dem Motto, hier sind drei Trinkbecher.
Ich muss sie zuordnen können. Ich muss wissen, wo kommen die Dinge her? Wo wurden sie hergestellt? Welche Größe haben sie? Welche Bedeutung haben sie sozusagen im Kontext? Das gehört zur Inventarisierung. Und nur dann kann ich eigentlich mit den Objekten auch wissenschaftlich arbeiten und ich kann sie gut präsentieren.
Luhn ist zuständig für 3 staatliche und rund 400 private Museen. Über ein Museumssterben macht er sich keine Sorgen. Grundsätzlich gingen in Hessen mehr Menschen in Museen als in Fußballstadien. Er wünscht sich aber mehr Vernetzung der Kultureinrichtungen untereinander und mehr Vernetzung zwischen Schulen und Museen. Anders als Luhn spricht Erwin Heberling vom Film- und Kinobüro Hessen von einem Kinosterben in den letzten 20 Jahren, besonders auf dem Land. Die junge Generation schaue Filme nicht mehr im Kino. Wir haben ihn telefonisch erreicht und er sieht das Problem auch im Teufelskreis der Landflucht.
Das ist natürlich ein Kreislauf, das heißt, wenn natürlich immer weniger Angebote da sind, werden auch immer weniger bleiben, weil die Attraktivität dann noch geringer wird.
Kinos seien nicht nur Abspielstätten, sondern auch Kulturzentren, Orte des Austausches. Ihr Ende in kleinen Orten sei eine Gefahr. Hier gezielt gegenzusteuern sei eine Aufgabe des Landes. Die hat Kulturminister Boris Rhein erkannt.
Ich glaube, dass wir eine Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten gehabt haben, dass eine Fokussierung auf den Ballungsraum stattgefunden hat. Ich bezeichne das aber als eine Fehlentwicklung. Wir müssen uns darum kümmern, dass die ja im ländlichen Raum, im sogenannten ländlichen Raum, ich finde, das hört sich immer so an, als wäre das irgendwo im Weltraum, dass die Kultur, die im ländlichen Raum vorhanden ist, entdeckt wird, dass sie vernetzt wird und insbesondere, dass sie möglich gemacht wird. Und dafür haben wir das ein oder andere Projekt gestartet.
Rhein nennt als eine mögliche Lösung Wanderkinos. Zurzeit läuft eine Online-Umfrage für die, die Kultur machen, aber auch für alle, die Kultur wahrnehmen. Es geht insgesamt um die Frage, wie aus ihrer Sicht das Geld für Kultur verteilt ist. Am Ende soll ein Masterplan Kultur stehen. Die Ziele scheinen gar nicht so hoch gesteckt.
Der Masterplan soll uns sagen, was bewirkt die demografische Entwicklung in unserem Land, auch kulturell und für Kulturangebote. Und er soll uns auch Auskunft darüber geben, wie können wir die, die das ehrenamtlich machen, möglicherweise gerechter und besser fördern.
Nach Auswertung der Umfrage soll es etwa 15 runde Tische mit Experten und dann 4 Regionalforen für die Öffentlichkeit geben.
Der Kulturatlas Hessen vermittelt einen Einblick darüber, in welche Bereiche des Kulturbetriebes das Land sein Geld ausgibt. Andrea Bonhagen berichtete. Zu den vom Land Hessen vergebenen Preisen gehört der Robert-Gernhardt-Preis. Er wird von der Wirtschafts- und Investitionsbank gestiftet und vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst ausgeschrieben. Der Preis erinnert an den Autor, Zeichner und Karikaturisten Robert Gernhardt, der lange Jahre in Frankfurt gelebt hat. In diesem Jahr sind die Preisträger Julia Wolf und Florian Wacker. Florian Wacker, 1980 geboren, hat bisher 3 Bücher veröffentlicht. Albuquerque, Dallenberger und zuletzt Stromland. Ein packender Roman über die Suche nach einem Bruder im Dschungel von Peru und entlang des Amazonasflusses. Der Robert-Gernhardt-Preis ist für Florian Wacker die 9. literarische Auszeichnung. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, welche Bedeutung für ihn dieser Preis hat.
Also er bedeutet natürlich zum einen, was sicherlich auch durch den Preis intendiert ist, einen finanziellen Freiraum. Das ist das eine. Zum anderen, und das beschäftigt mich auch, habe ich so das Gefühl, so ein Preis, der doch ein relativ großer Preis ist, legitimiert auch irgendwie meine Arbeit als Schriftsteller. Ich hatte so das Gefühl, es ist wie so ein, es klingt vielleicht komisch, aber es ist wie so ein Arbeitsvertrag oder so eine Gehaltszahlung. Also, weil da kann ich wirklich behaupten, mein Beruf ist Schriftsteller. Ich bin kein Webdesigner, ich bin kein Pädagoge, ich bin Schriftsteller. Das ist mein Hauptberuf.
Und aber Sie leben noch nicht davon.
Ich lebe noch nicht davon, das wäre das Ziel. Aber solche Preise helfen natürlich auch rein für das Selbstverständnis.
Sie haben bisher 3 Bücher geschrieben. Das erste ist ja ein Kurzgeschichtenbuch. Das zweite nennt sich Dallenberger.
Ist ein Jugendroman.
Ja. Das dritte Stromland, was ich zurzeit zum Beispiel lese und von dem ich ehrlicherweise zugeben muss, ich bin begeistert. Wir sprechen auch gleich über Stromland. Sie bekommen den Robert-Gernhardt-Preis für ein Projekt, was noch nicht fertig ist. Um was geht es da bei diesem Projekt? Ich weiß, man soll Autoren nicht fragen, aber...
In dem Fall, glaube ich, ist es legitim, weil es ja nun öffentlich schon ist.
Yeah.
Das Projekt hat den Arbeitstitel Dixon und spielt jetzt im Gegensatz zum Regenwald in Stromland im ewigen Eis am Nordpol. Es geht um eine Arktis-Expedition von Roald Amundsen. Der wollte um den Pol driften, fror dann vor der russischen Küste fest für ein Jahr und hat dann aus einer gewissen Not heraus 2 seiner Besatzungsmitglieder zurückgeschickt über Land zur Radiostation Dixon. Die sollten da mit einem Hundeschlitten zurückfahren. Sie hatten Briefe dabei, wissenschaftliche Ergebnisse und sollten dann eben, wie gesagt, 1000 Kilometer nach Dixon zurückfahren und sind dort eben nie angekommen. Und ein Jahr später hat sich dann eine Suchexpedition auf den Weg gemacht.
Um diese beiden zu suchen.
Genau, um diese beiden zu finden und hat dann nur noch Fragmente gefunden. Das heißt, da mal ein Ski, ein kaputter Schlitten, zerfetzte Kleidung. Doch ganz am Ende hat man dann sogar eine Leiche gefunden. Und das Tragische ist daran, dass die Leiche nur 2 Kilometer entfernt von Dixon lag. Also dieser Mensch hat schon die Lichter scheinen sehen und hat es dann aus welchen Gründen auch immer nicht geschafft, diese Siedlung zu erreichen. Und diese Geschichte sozusagen hat mich so angesprochen, so angefixt, dass ich gemeint habe, das ist das nächste Projekt für mich.
Sie haben bereits 3 Bücher veröffentlicht, ich sagte es ja. Das letzte ist der Roman Stromland, die Geschichte einer Suche nach einem verschollenen Bruder im Urwald in Peru. Sie beginnen diesen Roman mit einem deutschen Eroberer, einem gewissen Wilhelmini. Gab es den tatsächlich?
Nein, das ist eine Erfindung. Trotzdem orientiert sich die Familie, die dort in dem Urwald lebt, an historischen Tatsachen. Es sind ja viele verarmte Menschen, gerade aus dem Hunsrück, sind in der Zeit oder auch später noch nach Südamerika, nach Brasilien ausgewandert. Und daran orientiert sich diese Familiengeschichte.
Also Wilhelmine steht sozusagen stellvertretend für die vielen europäischen Eroberer von Südamerika, die ihr Glück da gesucht haben, nach Gold gesucht haben.
Genau, die sind die, wie gesagt, die ja oft in Europa keine Zukunft mehr sahen. Und der große Strom ist dann nach Nordamerika, New York und so gegangen. Dass aber viele nach Südamerika auch ausgewandert sind, ist weniger bekannt. Gerade hier aus dem Hunsrück, was ja auch geografisch zu uns nahe liegt. Und da ist die Verbindung eben.
Im Stromland sucht eine Schwester nach ihrem Zwillingsbruder, der zum Filmteam um Regisseur Werner Herzog gehört hat, der in Peru diesen Film Aguirre, der Zorn Gottes, gedreht hat. Er kam nicht nach Deutschland zurück. Warum haben Sie diese Geschichte gewählt oder diesen Plot?
Ja, das Urbild dieses Buches ist für mich gewesen diese Fahrt auf dem Fluss. Das war das erste Bild, das ich hatte, ohne zu wissen, ob das jetzt im Amazonas, auf dem Nil oder sonst wo spielt. Und je länger ich mich mit diesem Thema Fluss beschäftigt habe, wurde es dann klar, dass es in Südamerika spielt. Also durch die Filme von Werner Herzog, durch Fitzcarraldo, Aguirre, der Zorn Gottes, aber auch zum Beispiel Apokalypse Now, die eine gewisse Inspiration für waren, wurde relativ schnell deutlich, das muss in Südamerika spielen, auf diesem großen Strom Amazonas, der auch diese Atmosphäre bietet, also diese Hitze, dieses Undurchdringliche, das für den Roman ja auch ein entscheidendes Element ist.
Also das Buch gefällt mir deswegen, weil die Atmosphäre relativ dicht ist und weil es sehr präzise und detaillierte Beschreibungen der Landschaften und der Städte gibt und auch der Menschen. Waren Sie dort? Also waren Sie selber, haben Sie den Amazonas überquert? Nicht?
Nein, habe ich nicht. Aber das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird. Es ist in heutigen Zeiten, in den digitalen Zeiten ja nicht mehr so schwierig, sich zu informieren. Das heißt, per Karten sich da rein zu zoomen, Filme zu gucken, Reportagen zu lesen. Meine Recherche hat aus zwei Teilen bestanden. Zum einen so eine faktische Recherche, das heißt eben sich mit dieser Geschichte, Ethnologie, Geografie zu beschäftigen. Auf der anderen Seite das Thema Literatur, das heißt ich habe Bücher aus diesem Kontinent gelesen. Natürlich von den großen Marquez und Vargas Llosa, aber auch von eher unbekannteren Autoren und mich sozusagen von zwei Seiten diesem Thema genähert und dann einfach gehofft, dass man es mir am Ende abnimmt.
Also die Geschichte ist sehr intensiv und eigentlich als Leser sozusagen hört man das Schwirren der Insekten und man hört den Urwald und man hört die Vögel und man schwitzt quasi mit. War das auch die Absicht von Ihnen, dass der Leser sich in diese Geschichte hineingesogen fühlt?
Ja, also es war schon so das Ziel, dass so ein gewisser Sog entsteht. Also mit der Fahrt auf diesen Fluss, also die beiden Protagonisten Hilma und Irina kommen ja immer tiefer in diesen Wald hinein, starten in Iquitos, fahren den Fluss langsam hinauf und geraten immer tiefer und dichter in diesen Wald. Und da solle dann ein gewisser Sog, ein Zug entstehen, ich glaube, der auch den Leser erfasst.
Nichtsdestotrotz, das bedeutet, dass man im Prinzip über Orte schreiben kann, an denen man selbst noch nicht war.
Ja, also ich habe mich relativ früh am Schreiben davon losgemacht, zu sagen, ich suche da eine gewisse Authentizität. Mir war klar, dass es das nicht geben kann. Also ich schreibe keine Reportage, ich schreibe kein Sachbuch, sondern es ist ein Roman, es ist Fiktion. Und ich habe mir dann vorgestellt, ich erfinde im Grunde mein eigenes Südamerika so ein bisschen, obwohl es sich natürlich an dem Richtigen orientiert, aber es ist sicherlich nicht deckungsgleich. Und ich vermute, wenn ich hingefahren wäre, um zu recherchieren dort vor Ort, ich glaube, es wäre ein ganz anderes Buch gewesen. Nicht gut oder nicht schlecht, aber es wäre ein anderes Buch gewesen.
Irina ist diese eine Zwillingsschwester, die sucht ihren Zwillingsbruder Thomas, der verschollen ist. Und diese Verbindung taucht ja immer wieder im Buch auf. Was haben die für ein Verhältnis?
Ja, die haben ein sehr enges Verhältnis. Das hat schon einen Grund gehabt, warum ich die beiden als Zwillinge auftreten lasse. Also es ist eine fast körperliche Verbindung. Das heißt, Irina bzw. Thomas spüren so eine Art Schmerz, wenn der andere nicht da ist. Und das ist auch ein Grund, warum Irina sich überhaupt auf den Weg macht, in diese weit entfernte Gegend, um ihren Bruder zu suchen. Weil sie eben diese sehr enge Verbindung, diese fast schmerzhafte Verbindung zu ihm empfindet. Und ja auch im Laufe des Romans sich immer weiter in seine Situation versucht hineinzuversetzen. Es gibt Briefe in dem Roman, die am Anfang noch relativ klar als Briefe zu erkennen sind. Zum Ende hin wird es immer undeutlicher. Ist das jetzt Irinas Vorstellung? Ist es ihr Wunsch? Ist es ein Brief? Man weiß es nicht mehr. Also die Verbindung musste so stark sein, um den Plot glaubhaft zu machen.
Florian Wacker, Preisträger des Robert-Gernhardt-Preises 2018 und Autor. Der letzte von ihm erschienene Roman heißt Stromland. Er wurde im Berlin-Verlag veröffentlicht. Herr Wacker, danke, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.
HR Info. Kulturlust.
Der britische Schriftsteller und Drehbuchautor Ian McEwan ist ein sehr erfolgreicher Autor. Viele seiner Bücher sind Bestseller. So auch sein 2014 erschienener Roman The Children Act. Der Titel bezeichnet ein gleichnamiges Gesetz der britischen Regierung von 1989, mit dem festgelegt wurde, dass bei Fällen, in denen Kinder beteiligt sind oder Kinder betreffen, das Wohl des Kindes oberste Richtschnur für das Gericht sein muss. Aber was ist das Wohl eines Kindes, wenn es mit religiösen Überzeugungen kollidiert? Ein packendes, hochemotionales Drama, das von Richard Eyre verfilmt wurde und jetzt in die Kinos kommt.
HR Info, der Filmcheck mit Jan Tussing.
Adam ist 17 Jahre alt und leidet an Leukämie. Eine Bluttransfusion könnte sein Leben retten, aber weil er von seinen streng religiösen Eltern nach der Lehre der Zeugen Jehovas erzogen wurde, verweigert er die Therapie. Wäre er volljährig, wäre das seine eigene persönliche Entscheidung. Aber nach britischem Gesetz darf Richterin Fiona May die Behandlung auch gegen seinen Willen anordnen. Also fährt die resolute Richterin ins Krankenhaus und besucht Adam.
Sie kommen also, mich umzustimmen.
Warum ist eine Bluttransfusion falsch?
Warum ist etwas Unrecht? Folter, Lügen, den Ehepartner betrügen.
Sie lernt einen intelligenten, jungen Mann kennen, der sich selbst in einem Gewissenskonflikt befindet. Fiona entscheidet schließlich für die Bluttransfusion und rettet Adams Leben.
Das Leben ist wertvoller als die Würde.
Aber während für sie der Fall nun abgeschlossen ist, heftet sich Adam an die Fersen seiner Retterin. Er folgt ihr auf Schritt und Tritt, was die Richterin aus der Bahn wirft.
Die Schauspieler.
Emma Thompson gehört zu den größten und charismatischsten Schauspielerinnen ihrer Zeit. Die Britin bekam für Wiedersehen in Howards End einen Oscar als beste Schauspielerin und für Sinn und Sinnlichkeit einen fürs beste Drehbuch. Thompson verkörpert als Richterin Fiona May eine Frau voller Intelligenz und Scharfsinn, die in ihrem Auftreten stets makellos und kühl erscheint, aber ihr gelingt es unglaublich gut, mit minimalistischen Gesten und einer angedeuteten Mimik die inneren Widersprüche einer komplexen Figur sichtbar zu machen. An ihrer Seite Stanley Tucci als frustrierter Ehemann Jack. Tucci wurde international mit Ein Teufel trägt Prada bekannt und ist seitdem in Hollywood in vielen großen Kassenschlagern zu sehen.
Der Regisseur.
Sir Richard Eyre zählt zu den wichtigsten Theaterregisseuren in Großbritannien und wurde für seine über 100 Inszenierungen mehrfach ausgezeichnet. Eyre macht auch Kino- und Fernsehfilme für die BBC. In Kindeswohl zeigt Richard Eyre zwei Seiten einer richterlichen Entscheidung. Am Anfang sehen wir eine kühl distanzierte Emma Thompson, die nüchtern entscheidet, einen jungen Mann gegen seinen Willen zu retten. Im zweiten Teil sehen wir die moralischen Konflikte, in die sie stürzt, weil mit dem geretteten Menschenleben Verantwortung entsteht und Erwartungen geschürt werden. Aus einem Gerichtsfilm entwickelt sich ein hochemotionales Drama.
Sehenswert?
Kindeswohl geht unter die Haut. Richard Eyre erzählt intelligent und packend eine Geschichte, die uns nicht mehr loslassen wird. Darf man einen Menschen retten und sich dann nicht mehr um ihn kümmern? Emma Thompson als Richterin einfach umwerfend. Sie spiegelt uns ihre innere Achterbahn wider und wir Zuschauer ergreifen zwangsläufig Partei. Erst für sie, dann gegen sie. Ihr moralischer Konflikt erinnert an Ferdinand Schirachs Drama Schuld. Es gibt keine einfachen Antworten. Und das wird uns immer in Erinnerung bleiben, wenn wir aus dem Kino gehen. Kindeswohl ist einer der besten Filme des Jahres.
HR Info, der Filmcheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Kindeswohl von Richard Eyre seit Donnerstag im Kino. Wie sind bestimmte Skulpturen, Bilder und andere Kunstwerke in die deutschen Museen gekommen? Handelt es sich dabei eventuell um Raubkunst oder gar um Kriegsbeute aus dem Zweiten Weltkrieg? Das Weltkulturenmuseum Frankfurt beschäftigt sich in einer Ausstellung mit diesen Fragen und präsentiert dazu Ausstellungsstücke, deren Herkunft und Erwerb unbekannt ist. Der Kulturtipp in der Kulturlust. Heute von Jan Gerchow, Direktor des Historischen Museums Frankfurt.
HR Info. Kulturtipp.
Ich empfehle die Ausstellung Gesammelt, gekauft, geraubt. Fallbeispiele aus kolonialem und nationalsozialistischem Kontext. Das Besondere dieser Ausstellung ist, dass da Museumsdinge ausgestellt werden, nicht nur unter dem Gesichtspunkt, wann wurden sie eigentlich hergestellt und für welchen Zweck und wie schön sind sie, sondern auch unter dem Gesichtspunkt, unter welchen Umständen wurden sie eigentlich erworben. Und das ist bei einem Weltkulturenmuseum oder, wie man früher sagte, Völkerkundemuseum besonders interessant, weil hier gleich zwei Problematiken da sind. Einmal die in vielen anderen Museen ja auch vorhandene Problematik des Nationalsozialismus, also dass dort in diesen 12 Jahren oder auch danach Objekte in die Museen kamen, die unter Zwang verkauft werden mussten oder enteignet wurden, sondern auch die ganze Kolonialgeschichte. Sie haben von den 60.000 Objekten ungefähr 50 Objekte sich genauer angeschaut und die auch ausgewählt für die Ausstellung und erzählen im Grunde zu jedem Objekt die Geschichte der Erwerbung. Und ja, die Ausstellung gibt einen ungewöhnlichen Einblick in den Sammlungsreichtum des Weltkulturenmuseums, aber auch in die gesamte Problematik denen sich Museen heute stellen müssen. Und speziell dieser Typ von Museum, da spricht man ja viel im Rahmen des Humboldt-Forums drüber, die sich diese Art von Museum heute stellen muss. Und man sieht auch, dass das Museum durchaus schon lange Zeit an diesen Beständen auch forscht. Und ich finde, das ist eine sehr gelungene Schau, die das auf den Punkt bringt und gut gemacht ist.
Der Kulturtipp von Jan Gerchow, Direktor des Historischen Museums Frankfurt. Er schickt uns in die Ausstellung »Gesammelt, gekauft, geraubt«. Fallbeispiele aus kolonialem und nationalsozialistischem Kontext im Museum der Weltkulturen Frankfurt. Die Ausstellung geht bis zum 27. Januar. Kritiker bezeichnen ihn gern als Analytiker ohne Ekelgrenze und als Österreichs Blutmaler. Gemeint ist Hermann Nietzsche. Er ist diese Woche 80 Jahre alt geworden. Nietzsche gilt als der Altmeister des sogenannten Wiener Aktionismus, einer Bewegung in der modernen Kunst, die die herkömmlichen Formen der bürgerlichen Kunst verlassen wollte und die in den 70ern und 80er Jahren auch außerhalb Österreichs bekannt wurde. 1972 war Nietzsche zum Beispiel einer der Künstler auf der Documenta in Kassel. Den Wiener Aktionskünstlern ging es nicht nur um den Bruch mit Traditionen, sondern auch um das Schockieren, das Zeichensetzen, das Mahnen. Deswegen arbeiteten sie auch mit Materialien, die heftige Reaktionen beim Publikum auslösen sollten. Zum Beispiel mit Blut.
Eine blutverkrustete Brieftasche des Vaters. Dies erhielt der kleine Hermann Nietzsche 1944 von seiner Mutter. Es war das Einzige, was sie ihm von dem gefallenen Vater als Hinterlassenschaft geben konnte. Diese Brieftasche habe ihn damals tief getroffen. So gibt Nietzsche-Kenner Wolfgang Koch die Wirkung dieses Erbes auf den Künstler Hermann Nietzsche in der Wiener Zeitung wieder. Blut, Fleisch, exzessive Aktionen, um immer stärker und intensiver ein künstlerisches, mit allen Sinnen erlebbares Opus zu erschaffen. Hermann Nietzsche gilt zu Recht als prägende Figur des Wiener Aktionismus, des künstlerischen Aufstandes gegen die österreichische Nachkriegsgesellschaft, damals in den frühen 60er Jahren.
Mich fasziniert zum Beispiel die Materie der Farbe, die schleimige Farbe, die dick sein kann, die man verschmieren kann, mit der man etwas beschmutzen kann. Und Fleisch und Blut ist nur die Steigerung der Materie, der Farbe.
Wie hier gegenüber dem ORF bekennt sich Nietzsche am Vorabend seines 80. Geburtstages dazu, er habe Gesellschaftskritik nicht üben wollen. Anders als seine damaligen Mitstreiter etwa Otto Mühl, Rudolf Schwarzkogler und Günter Brus, mit denen Hermann Nietzsche in den 60er Jahren den Wiener Aktionismus gegründet hatte. Eine politische Agenda sei ihm fremd gewesen, bis heute.
Ich wollte Intensität bewirken. Ich wollte auch nie provozieren, war aber intelligent genug zu wissen, dass gewisse Aktionen provoziert haben.
Seine Aktionen versteht Nietzsche als sinnliches Gesamterlebnis einer exzessiven Konfrontation mit Blut, Tierkadavern, Gedärmen, begleitet von eigenen Kompositionen, übereinandergeschichteter Tonfrequenzen, eine mit allen Sinnen buchstäblich begreifbare Begegnung mit Tod und Schmerz, Abscheu und Ekel. Man müsse den Abgründen der Gesellschaft ins Auge schauen. Er kreiert das Orgien-Mysterientheater, Schüttbilder, will alle Kunstformen miteinander vereinen. Er komponiert Lärmorchester, lässt Streikchöre auftreten, sucht nach dem musikalischen Pendant zu seiner malerischen und aktionistischen Kunst.
Die Wurzeln meiner Musik liegen tatsächlich im Wesen der Tragödie, im exzessiven Schrei, im exzessiven Schmerz und auch Lustlauten und der Lärm. Das sind einmal die Wurzeln meiner Musik.
Der Erwerb eines ehemaligen Klosters im niederösterreichischen Prinzendorf in den 70er Jahren versetzt Nietzsche in die Lage, seine inzwischen legendär gewordenen Aktionen dort im größeren Umfang zu zelebrieren. Auch sein Lebenswerk, das große Sechstagesspiel, wird in Prinzendorf 1998 aufgeführt. Er erfährt Anerkennung in Österreich, erhält Ehrenpreise, kann sein Orgien-Mysterientheater 1995 im Wiener Burgtheater zur Aufführung bringen. Zwei nach ihm benannte Museen in Mistelbach in Niederösterreich und in Neapel zeigen seine Werke. Wenige Tage nach seinem 80. Geburtstag will Hermann Nietzsche die nunmehr 150. Aktion seines Orgien-Mysterientheaters abhalten.
Clemens Fehrenkotte porträtierte den Wiener Aktionskünstler Hermann Nietzsche. Er ist diese Woche 80 Jahre alt geworden. Soweit diese Ausgabe der Kulturlust. Diese Sendung können Sie nochmals hören auf hrinforadio.de. Dort finden Sie den Podcast zum Herunterladen. Mein Name ist Pablo Díaz.